die Einleitung meiner Seminare. Ne? Zeitmanagement funktioniert nicht, indem sie ein Buch lesen, indem sie ein Video gucken oder darüber reden. Zeitmanagement funktioniert nur, wenn man es selber macht.
Es ist wieder Zeit für Zeitneid. Ich freue mich sehr, dass ich für meine neue Podcast-Folge mal einen Zeitmanagement-Wissenschaftler hier bei mir habe. Wir haben jetzt viel gehört, was das Problem in unserem Leben ist, was am meisten Zeit frisst und wo wir doch eigentlich sehr viel Optimierungsbedarf haben. Jetzt blicken wir doch mal auf die wissenschaftliche Seite, wie wir aus diesem ganzen Dilemma eventuell auch wieder rauskommen können. Ich freue mich sehr, dass ich mit Dr. Tim Reichel spreche. Er ist Autor und Unternehmer zum Thema Zeitmanagement. Management, hat erfolgreiche Bücher geschrieben und kann uns, glaube ich, eine ganze Menge mit an die Hand geben. Schön, dass du da bist, Tim.
Ja, hi Miriam, vielen Dank für die Einladung und ja, viele Grüße an deine Hörerinnen und Hörer. Hi.
Ja, ich bin selber super, super gespannt, was du als Zeitexperte sozusagen uns mitgeben kannst. Du bist selber sehr zeitlich irgendwie eingespannt in deinem Leben. Natürlich, wie soll es auch anders sein? Du bist Unternehmer, hast 4 eigene Unternehmen, hast an den Unis ganz viel gelehrt, gearbeitet, den Studierenden vor allem beigebracht, wie man so ein bisschen Stress aus dem Studienleben, aus dem Arbeiten, aus dem Lernen, wie die das rausnehmen können und hast im Prinzip dann so deine Expertise gefunden. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist.
Ja, gerne. Komplett verrückte Geschichte, die man so auch nicht planen kann im Prinzip. Also ich habe studiert an der RWTH Aachen, Wirtschaftsingenieurwesen. Das lief gut, bin dann danach zur Promotion dort geblieben und wie das so ist bei einer Promotion, man muss nebenbei Lehre machen oder irgendwelche anderen Aufgaben erfüllen neben der Forschung. So. Und mich hat es dann getroffen, mich um die Studienberatung zu kümmern von einem neuen Studiengang. Das habe ich auch gemacht. Habe die Studenten dort beraten, habe die so ein bisschen durchs Studium gecoacht, geleitet. Es ist sehr technisch an dieser Universität, sodass man dann eher so die Fachfragen beantwortet. Das lief ziemlich gut. Und irgendwann tauchten Studenten anderer Studiengänge bei mir auf, für die ich gar nicht zuständig war. Man spricht ja davon Zuständigkeiten im öffentlichen Dienst und dieser Bürokratie. So. Ich habe die dann trotzdem beraten, aber immer gesagt, ja, so fachlich, ne, geh noch mal zu deinem Ansprechpartner, so, ne, ich kann dir das so ein bisschen sagen. So, und irgendwann waren da Studenten aus Freiburg, sind nach Aachen gereist, weil sich das rumsprach, um mit mir zu sprechen, um mit mir eine Studienberatung zu bekommen. Mhm. So. Ich habe dann irgendwann meinem Chef gesagt, das kann ich nicht machen, ne? Dafür habe ich gar keine Zeit. Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir denen helfen? Und dann, ja, der war ziemlich locker. Ich habe dann daraus ein großes Bedürfnis erkannt, nämlich dass damals, das war 2016, 17, also schon was her, so, ne, habe dann erkannt, ja, gut, da kann man was draus machen. Und habe ein kleines Spaßprojekt gegründet, nämlich Studienscheiß hieß damals so, heißt immer noch so, mittlerweile eine eigene GmbH.
Studienscheiß.de gibt es auch wirklich als Website, oder?
Richtig, genau. Immer noch der größte persönliche Blog fürs Studieren in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Auch noch wahnsinnig erfolgreich, was die Aufrufe angeht. Ich habe einen Blog geschrieben. Genau, ein Blog, in dem ich halt Tipps gegeben habe zu Prüfungsbürokratie, Prüfungsvorbereitung, Stress im Studium und so weiter. Also alle unliebsame Dinge im Studium, die habe ich versucht zu lösen, so neben den inhaltlichen Sachen, also sehr softskillmäßig. Und darum habe ich das Studienscheiß genannt, weil es halt so ein Scheiß ist, den man irgendwie erledigen muss.
Mhm. Kennen wir, glaube ich, alle, ja.
Ja, ey, das lief richtig gut. Und daraus ist mein erstes Buch entstanden, also ich habe irgendwann damals über Social Media, wir hatten super viele Abonnenten und ich habe dann gefragt, ey, was ist euer größtes Problem im Studium? So, und es haben sich super viele beteiligt, über 1000 Antworten kamen dann da zustande und das war im Credo so etwas wie, ich habe so wenig Zeit zum Lernen, es ist so stressig, ich kann gar nichts mehr nebenbei machen, wie soll ich neben Job und Studium unter einen Hut kriegen, ich habe noch Familie, wie soll ich das alles stemmen? Und wenn man das mal so zusammengeführt und übersetzt hat, war das Problem war Zeitmanagement. So, also die Studenten.
Aber das sind ja Fragen, die man quer durch die Gesellschaft eigentlich adaptieren kann, oder? Also wenn du das jetzt so nennst, denke ich, ja, also ich muss nicht lernen, aber ich habe auch keine Zeit für die Dinge, die du gerade aufgelistet hast.
Ja, das stimmt. Ne? Und deswegen war es auch so leicht, oder was heißt so leicht, so naheliegend, das erzähle ich gleich noch, um das zu erweitern, weil ich bin dann halt erstmal komplett auf diese Zielgruppe Studierende, Studenten, Studentinnen gegangen so und habe halt für die dann ein Buch geschrieben. Mhm. Mein erstes Zeitmanagement-Buch. Ich habe halt damals alles gelesen zu dem Thema, was es gab. Hier bin ich in die Hochschulbibliotheken, habe mir alles ausgeliehen, alle Fachartikel, alles an Literatur gelesen und dachte dann so, boah, ist das schlecht. Also es ist halt langweilig, langatmig von irgendwelchen Managern von oben herabgeschrieben und ich dachte so, boah, das kannst du nicht bringen, vor allem halt auch so theoretisch ohne so Anleitung.
Aber das ist genau richtig, weil ich habe ja wirklich für den Podcast auch lange gesucht. Ich habe mal irgendwie recherchiert, gegoogelt, wie ich denn wirklich auch mal so einen wissenschaftlicheren Ansatz in das ganze Thema reinkriege und gibt es denn so den Zeitexperten? Und man hat dann irgendwie alles sich so mal so ein bisschen durchgelesen und mir ging es so wie dir. Es war auch alles irgendwie auf so einer akademischen Art und Weise, wo ich dann dachte, ja, okay, ich verstehe natürlich, dass Geschäftsführer, also keine Ahnung, irgendwelche hochtrabenden Unternehmensführer oder so, Geschäftsführer, dass die halt alle irgendwie auch Zeitstress haben und auch Probleme haben, sich zu sortieren vielleicht bei so ganz vielen Aufgaben. Aber ich habe gedacht, naja, aber wie geht's denn im Kleinen? Also ich meine, wir sind alle irgendwie so eine Art Geschäftsführer oder Geschäftsführerin vom eigenen Leben, vom eigenen Alltag. Und dann habe ich gedacht, aber das fehlt mir so ein bisschen. Deswegen ist es interessant. Ich bin dann auf dich dann tatsächlich irgendwann gestoßen, weil ich auch mich da einfach wiedererkannt habe und dachte, das klingt so klar und greifbar.
Oh, vielen Dank. Mitten ins Herz, Miriam. Dankeschön. nein, es ist genau das, was halt mein Markenkern ist. Ich sage das mal so ungeniert, nämlich, dass ich wirklich mir super viel angelesen, angearbeitet habe, das dann aber übersetzt habe. So, und das habe ich halt auch in diesem ersten Buch. Ich habe damit angefangen. Im Bachelor of Time, so heißt das erste Buch, Bachelor of Time, Zeitmanagement im Studium, habe ich halt ausgewählte Methoden, 10, 12 Stück, nicht viele, habe ich halt genommen und runtergebrochen, habe die auf 5, 6 Seiten dargestellt. Danach gab es eine Anleitung, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, dann 2 Beispiele und dann einen Actionplan für die Studis, damit die wirklich anfangen können. Weil das ist immer so die Einleitung meiner Seminare, ne? Zeitmanagement funktioniert nicht, indem sie ein Buch lesen, indem sie ein Video gucken oder darüber reden. Zeitmanagement funktioniert nur, wenn man es selber macht. Wenn man sich hinsetzt und diese Schritte durchläuft, wenn man sich selber mit sich und seinem Leben auseinandersetzt, sich etwas erarbeitet, einen Plan aufstellt, sich auch mal verläuft am Anfang, das ist ganz normal, und sich vielleicht auch ein bisschen dumm vorkommt, wenn man sich da versucht, durch so kleine Minischritte zu planen, was Neues auszuprobieren. Aber das gehört dazu und das ist ganz normal und das ist auch nicht dumm. Es fühlt sich nur so an. So. Und genau dabei wollte ich halt damals den Studis helfen. So, und dieses Buch war ein Riesenerfolg. Ich habe das im Selbstverlag rausgebracht, habe das selber produziert.
Und jetzt gibt es ja dein eigentlich erfolgreichstes Buch, oder würde ich jetzt so mal sagen? Das nennt sich also 24/7 Zeitmanagement, also das Zeitmanagement-Buch für alle, die keine Zeit haben, ein Zeitmanagement-Buch zu lesen.
Exakt, genau.
Ich finde, der Titel ist Programm.
Richtig, vielen Dank. Genauso war es auch gedacht. Also das war mein erstes Buch für die breite Zielgruppe. Also ich habe mich dann an den Studis abgearbeitet, sind 5, 6 Bücher erschienen in meinem Studienscheißverlag. Ich schreibe noch immer Bücher für Studenten, ist immer noch eine meiner Lieblingszielgruppen, weil mir diese Universität und diese Lehre auch immer noch so nah ist, aber ich lehne halt diese akademischen Lehreinheiten, die lehne ich ab, das mache ich nicht. Mhm. Ich mache das ganz kurz und knackig und immer praxisbezogen, halt so, dass die Leute auf jeder Seite im Prinzip was mitnehmen können. Und die Bücher sind schnell, die sind kurzweilig. Das ist eine riesige Geschwindigkeit. Wenn man die anfängt zu lesen, denkt man, wow, habe ich noch nicht gesehen. So. Also das ist mein Anspruch, wenn ich schreibe und auch das Feedback, was ich bekomme. Und
ja, aber wie du schon gesagt hast, es ist ja, also man nimmt sich ja die Zeit, um so ein Zeitmanagement-Buch in die Hand zu nehmen, richtig, zu lesen mit dem Ziel, das soll mir helfen, mehr Zeit in meinem Leben zu haben für Dinge, die mir eben auch wichtig sind. Wenn ich natürlich mich jetzt irgendwie durch 5 Seiten Einleitung kämpfe, um dann erstmal zu verstehen, was dieses Buch mir bringen soll, dann lege ich es ja auch wieder weg.
Ja, völlig richtig. Und genau das war die Idee, also der Untertitel von diesem Buch, was du gerade gesagt hast, das Zeitmanagementbuch für alle, die keine Zeit haben, ein Zeitmanagementbuch zu lesen. Das war eigentlich so von Anfang an, stand der fest. Normalerweise steht der Untertitel nicht am Anfang fest, den schreibt man am Ende dazu, so wenn man alles hat und das dann nochmal so greifen möchte. Und das war hier von Anfang an die Vision. Wir haben in dem Buch, deswegen heißt es 24/7, es ist doch ein Wortspiel, aber es gibt 24 konkrete Methoden und 7 übergeordnete Prinzipien für ein Zeitmanagement. So, dass das funktioniert, dass man es individuell, egal in welcher Lebenssituation, für sich anwenden kann, um das Beste aus seiner Zeit zu machen. Das heißt nicht unbedingt hyperproduktiv zu werden, sondern auch einfach Zeit für die wichtigen, schönen Dinge zu haben.
Das finde ich großartig.
Und diese Methoden in dem Buch sind alle auf einer Doppelseite beschrieben, nicht länger. Ich habe mir nur 2 Seiten gegeben und danach kommen 2 Seiten Anleitung und Beispiele. Also man hat immer 2 Doppelseiten pro Methode, wo ganz wenig Theorie ist und man kann sofort anfangen. Ich verweise dann immer noch auf Literatur, wo man noch was zu den Quellen lesen kann. Wenn man jetzt sagt, boah, diese Methode interessiert mich total, dann kann man es noch nachlesen. Aber ich bin doch nicht da, um den ganzen Kram wiederzukauen. Also ich mache die Kurzfassung, ich fasse euch das zusammen, ich gebe die wichtigsten Sachen raus, ergänze das, was ich für wichtig halte, lasse das weg, was unnötig ist, um schnelle Ergebnisse zu bekommen, und dann gibt es halt eine Anleitung. So, und das war halt der Durchbruch.
Das finde ich super. Was ist denn so, also du hast ja auch gesagt, du bist Coach und gibst eben auch Seminare, Webinare zu dem Thema. Jetzt hast du ja auch eine große Reichweite an Zielgruppen, sage ich mal. Also du sagst, die Studentinnen und Studenten sind dir wichtig, sind dir am Herzen, aber du coachst ja auch andere Leute. Was sind das denn immer wieder für wiederkehrende Themen? Also ich habe jetzt so ein paar Folgen von meinem Podcast erst aufgenommen. Ich hab ja noch nicht so lange meinen Podcast, aber ich finde, da sind schon so wahnsinnig viele Erkenntnisse dabei, dass man doch irgendwie in einem Boot sitzt. Jeder hat natürlich so seinen eigenen Zeitfresser, aber unterm Strich sind wir uns, glaube ich, doch einig, dass das Thema Zeit einfach immer ein größeres wird, weil es kommt gefühlt immer mehr dazu. Von außen irgendwie oder von innen ist egal, aber im Alltag, in der Familie oder im Job. Aber es sind immer mehr Themen, die die Zeit minimieren, die für einen selbst noch übrig bleibt. Was erfährst du so von deinen Zielgruppen? Was da, wo der Schuh am meisten drückt?
Das ist relativ unterschiedlich, je nach Zielgruppe, aber es gibt immer wiederkehrende Probleme oder Herausforderungen, nennen wir es so, die alle gleich haben. Und ganz häufig, wenn die Seminare, wenn die Workshops eine kritische Größe haben, lasse ich die Leute am Anfang immer sich vorstellen, mit was ihr größtes Problem im Zeitmanagement ist, und spätestens bei Person Nummer 3 wiederholt sich das. So.
Aber was denn dann? Nenn mal ein Beispiel.
Ich habe so wenig Zeit am Ende des Tages, die wichtigen Aufgaben zu lösen. Ich habe so viel Kleinkram, der von außen kommt. Ich weiß nicht, wie ich meine E-Mails regelmäßig checken soll, ohne mich davon ablenken zu lassen. Das ist immer der Klassiker. Oder Perfektionismus, ne? Das wird dann nicht so ausgedrückt, weil es meistens dann auch immer ein bisschen unreflektierter ist zu dem Zeitpunkt, sondern eher so, ja, und dann bekomme ich eine Aufgabe und ich will die auch richtig gut machen. Und was sollen denn die anderen denken? Und dann bekomme ich was Neues von meinem Vorgesetzten und dann ruft der Kunde an. Also man will jedem gerecht werden und verliert dann dadurch die eigenen Ziele aus dem Blick. Es ist jetzt aber eine starke Unterscheidung, die wir hier treffen müssen, ob ich in meiner Arbeit eher selbstbestimmt oder fremdbestimmt bin. Also wenn ich Zeitmanagement-Tipps gebe, Methoden vorstelle, ist das ein himmelweiter Unterschied, ob ich das einem selbstständigen Unternehmer oder einem Angestellten erkläre, ob ich das einer Ärztin oder einer Krankenschwester sage. Weil die halt ganz oft
auch so die Antwort, ja, aber das geht bei mir nicht.
Das ist ständig so, ne? Und dieses, das geht bei mir nicht, das stimmt meistens auch zu dem Zeitpunkt dann, weil die Leute sich nicht diese Rahmenbedingungen geschaffen haben. Wenn ich zum Beispiel vorgestern habe ich einen Workshop gegeben für eine Gemeinde. Relativ groß, relativ unterschiedlich. So, und ich stelle ein paar Tipps vor, meldet sich ein Arzt und sagt, das geht bei mir nicht, ich habe doch Patienten. So, und es ging darum, dass man sich jeden Tag zwischendrin Zeit nimmt, die Arbeit zu reflektieren und dann nochmal seine To-Do-Liste durchgeht und so ein kleines Update macht und nicht dann noch um 15 Uhr die gleiche To-Do-Liste hat, wie morgens um 9 Uhr zum Beispiel. So, weil sich die geändert hat, die Prioritäten haben sich verschoben. Das ist ein Konzept, die Methode war die Ivy Lee-Methode, falls das jemand nachgucken möchte. Und ich habe dem Arzt dann gesagt, ja, okay, wenn das bei Ihnen dann nicht geht, weil um 15 Uhr dann die Sprechstunde ist oder was auch immer, dann machen Sie das halt vorher 3 Stunden. Und dann sitzt er da und ihm fällt das Gesicht zusammen, weil er diesen einfachen Schritt da nicht gesehen hat, die Methode einfach für sich anzupassen. Und das ist das größte oder der größte Hebel, den man im Zeitmanagement hat. Man schaut sich Methoden an, die es gibt, die funktionieren, die verhaltenspsychologisch wirklich nachgewiesen funktionieren, und versucht sie dann in der Anwendung für sich und seine Lebensbereiche anzupassen. Ich mache noch ein Beispiel.
Hast du auch Frauen in deinem Seminar? Also jetzt habe ich ja irgendwie sowohl Frauen als auch Männer in meinem Podcast schon mit denen gesprochen und über das Thema Zeit getalkt. Und es ist schon auch, finde ich, so ein kleiner Unterschied. Die Männer haben alle gesagt, also netterweise auch zugegeben, dass den größten Orga-Teil in der Familie die Frau übernimmt, weil die halt eben nicht nur noch arbeitet oder auch, wenn sie nicht arbeitet, trotzdem kommen die Themen dazu, nämlich Kita-Feste, Elternabende, Einkaufen, Kochen, für die Eltern, Großeltern noch irgendwie da sein, für ein Ohr haben, dann kommen Arzttermine rein und so weiter, dass das halt im Prinzip auch so ganz oft immer noch die Frau übernimmt und der Mann eben auch seine eigenen Stressthemen hat. Siehst du da einen Unterschied?
Ja, ganz klar, eines vorab, wenn es immer darum geht, ich werde gefragt, wer sind denn die besten Zeitmanagement-Menschen? Wer kann das am besten? So, und es sind in der Regel Mütter. Und auch ganz eindeutig, wenn ich ein Seminar habe mit 10 Frauen und das andere mit 10 Männern, habe ich lieber das 10-Frauen-Seminar, weil ich genau weiß, dass die viel, viel besser darin sind, Prioritäten zu setzen in einem sozialen Kontext. Das können Männer meistens
nicht. Weil wir
nicht
das schmerzlich erfahren haben, Tim, weil man, ja, weil man keine andere Chance hat.
Ich weiß, ich weiß. Es sind halt diese Erfahrungen, die Männer in dem Punkt häufig noch nicht gemacht haben, aber auch nicht alle. Man kann da nicht verallgemeinern so. Im Grunde ist es aber so, dass die Herausforderungen von Frauen im Alltag ein bisschen vielfältiger sind und sie deswegen dieses Jonglieren mit Prioritäten besser hinkriegen und auch das Kommunizieren, was jetzt gerade an der Sache ist. Männer machen das dann meistens und reden nicht darüber und stoßen dann anderen vor den Kopf und dann bringt das beste Zeitmanagement nicht, wenn man sein Umfeld gegen sich aufbringt. So, da sind Frauen deutlich geschickter, beziehungsweise können es einfach besser sagen oder sagen es überhaupt. Das ist so für mich der Hauptunterschied, den ich meistens feststelle. Wenn ich jetzt in eine Management-Ebene gehe, da sehe ich keinen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Da sind die eigentlich alle ähnlich gut oder schlecht darin, die verschiedenen Herausforderungen, Familie, Job, das wenig Freizeit, was noch bleibt, das unter einen Hut zu bringen. Das ist ungefähr gleich. So, aber du hast völlig recht, wenn es um diese Care-Arbeit, wie das ja neudeutsch heißt, oder auch einfach um die Haushaltsführung geht, das liegt einfach immer noch mehr gesellschaftlich, leider muss man ja sagen, bei den Frauen. Darum haben sie da mehr Verpflichtungen, weniger freie Zeitfenster. Dagegen kann man aber geschickt anarbeiten, indem ich dann
so,
halt hier
jetzt
hier
kommen
zum Beispiel,
wir doch mal in die Praxis,
ja,
Tim.
Genau.
Jetzt brauchen wir von dir doch mal die Expertentipps, wie kommt man aus dieser Spirale wieder raus? Also ganz oft habe ich gehört, mir ist wichtig, meine Tasse Kaffee am Morgen, wenn die irgendwie hinhaut, dann ist schon mal schön und dann geht das Gerödel los und einige sagen, für mich ist halt wichtig mein Kalender, wo ich irgendwie handschriftlich noch was reinschreibe, aber ich muss auch immer alles noch ins Handy packen, dann stresst aber wiederum irgendwie dieses permanente aufs Handy gucken ganz viele, weil sie sagen, wenn ich da drauf gucke, um einen Termin zu suchen, ploppt dann eine Mail auf oder noch eine WhatsApp, die ich beantworten muss und dann denkt man sich, ach, wenn ich jetzt schon mal dabei bin, da habe ich auch lange nicht bei Instagram geguckt und zack, ist schon wieder 1,5 Stunden, sind schon wieder durch. Also gib uns doch bitte mal so ein bisschen aus deinen Methoden was mit, wie man da rauskommt.
Okay, also du hast verschiedene Punkte angesprochen, wo man ansetzen kann. Also erstmal, wir fangen bei dem Morgenritual an, was du gesagt hast, diese Tasse Kaffee. Das ist gut. Fixpunkte am Tag sind immer hervorragend, weil dazwischen kann man sich dann sein Zeitmanagement, seine Pläne zusammenbauen und wenn das mal nicht läuft, dann kommt so ein nächster Fixpunkt, der das dann wieder alles so ein bisschen gerade rückt oder dann dafür sorgt, dass man sich neu orientieren kann. Das heißt, morgens mit einem Ritual starten. Ich würde jetzt zum Beispiel noch empfehlen, ja, die Tasse Kaffee trinken, vielleicht vorher noch den Tag planen, eben schriftlich die 5 größten Dinge aufschreiben, vielleicht die eine Tagesaufgabe noch formulieren, die man auf jeden Fall schaffen möchte.
Händisch so, dass auf man Papier das, schreiben?
Ja, ich bin da der klassische Typ. Ich sage, schreibe es auf. Dann hast du eine Verbindung dazu. Du hast dir die Mühe gemacht, es aufzuschreiben. Es ist persönlich. Man kann es auch digital aufschreiben. Das ist jetzt eine Typfrage. Ich empfehle es klassisch auf Papier. Zumindest diese eine Tagesaufgabe, das eine Tagesziel nochmal aufzuschreiben. Also ich weiß, es gibt 1000 Tagesaufgaben, aber das eine, was man schaffen möchte, schreib es auf. Nimm dir die Zeit, es aufzuschreiben. Dann hat es eine viel größere Wucht und einen viel größeren Wert während deines Tages. Das Planen. Völlig gut, auch auf dem Handy. Das ist nämlich der nächste Punkt. Auf gar keinen Fall die ganzen Pläne im Kopf behalten. Wenn ich das mache, blockiere ich so viel mentale Leistungsfähigkeit, so viel Gehirnkapazität, indem ich mir die Sachen merken muss, alles aufschreiben. Alles aufschreiben und sich dann auf diese Liste verlassen.
In den Kalender im Handy oder ist auch das egal?
Beides gut. Ich bin auch dafür, das ins Handy zu schreiben, damit man es immer mitnehmen kann. Man ist mobil dann auch verfügbar, kann sich das angucken. Du hast gerade gesagt, dann habe ich hier die Ablenkbarkeit. Dann ploppt eine WhatsApp auf, dann bin ich bei Instagram. So, und hier gehe ich dann jetzt Richtung Selbstmanagement. Das ist jetzt auch noch Zeitmanagement, aber auch Selbstmanagement. Ich kann ja bei WhatsApp zum Beispiel einstellen, welche Nachrichten als Push-Up angezeigt werden sollen. Von welchen Personen. Ne? Ich kann zum Beispiel sagen, ja, die von meinen Kindern dürfen angezeigt werden, die von meiner besten Freundin und von meiner Mutter, die mir den ganzen Tag auf die Nerven geht, nicht. So. Das heißt, da bekomme ich dann keine Push-Benachrichtigung. Ja, ey, da gucke ich dann halt zweimal am Tag rein, wie bei den Mails. Also das Erste, was ich Managern beibringe, ist, mach die Benachrichtigung von Outlook aus, dass das nicht ständig aufploppt, wenn du am Computer arbeiten möchtest und da erinnert wirst. Du schaust nämlich dann in deine E-Mails, wenn du es möchtest und nicht, wenn die irgendein Mensch schreibt. So, und das Gleiche kannst du bei WhatsApp machen. Das sind halt so kleine Hilfestellungen, wie man sich selber dann durch so einen Tag coachen kann, um sich zu helfen, bessere Entscheidungen für die Zeit zu treffen. So, ich bin jetzt nicht immer unbedingt ein Freund davon, zu sagen, blockier alles, damit du da so stringent durchgehst, weil es ist ja auch manchmal nett, sich einfach hinzusetzen, durchzuatmen und sich auf YouTube was anzugucken.
Und manchmal hat man ja dann auch plötzlich die Zeit, die man sich vorher gar nicht genommen hatte und denkt sich, ja, jetzt kann ich das mal eben machen.
Richtig, richtig, genau. Also jetzt gerade, wenn ich so einen vollen Alltag mit vielen Verpflichtungen habe, noch Familie, Job, Haushalt, Besorgung, Familie, whatever, so, da muss ich halt so kleine Zeitfenster auch mal spontan für mich nutzen können. Viel besser ist es natürlich, wenn ich das einplane. Ne? Wenn ich so eine Pause einplane von 10:30 bis 11, darf ich ans Handy, dabei esse ich dann eine Kleinigkeit und so weiter. Das funktioniert aber häufig nicht, wenn der Alltag sehr hektisch ist. Dennoch ist mein erster Vorschlag immer, versuch mal solche Pausen einzuplanen und da auch nichts ranzulassen, außer es geht wirklich um Leben und Tod. Weil ganz häufig sind es die eigenen Ansprüche, ne? Die sagen, boah, ich kann das nicht, ich muss jetzt noch einkaufen. So, und wenn ich dann zurückfrage, und das kannst du nicht eine halbe Stunde später, doch. So, also man muss sich halt dann auch selber reglementieren und sich diese Zeit nehmen. Und ganz häufig sind es halt Menschen, die perfekt sein wollen, die noch schnell das schaffen möchten, noch schnell jenes schaffen möchten und sich dafür dann halt nicht die Zeit nehmen. Aber das holt sich der Körper, holt sich der Geist dann später wieder, meistens unbewusst. Und das ist dann halt sehr, sehr unproduktiv und kann halt dann auch schnell in so ein, ja, so eine Art Binge-Watching mit Social Media führen. Genau, also sich da einfach zu helfen, wieder mit Fixpunkten, ne? Nochmal dein Beispiel, ich habe morgens die Tasse Kaffee, dann habe ich die Instagram-Pause, ich nenne es jetzt mal so, um 10:30 bis 11 Uhr, dann habe ich mein Mittagessen um 13 Uhr, so. Und wenn ich das versuche, mich mit solchen Fixpunkten durch den Tag zu coachen, das können nur 3, 4 sein, das reicht. Und dazwischen sage, so, und hier gebe ich jetzt Vollgas, dann habe ich auch eine ganz andere Einstellung dann zu der Arbeit, zu den Aufgaben, weil ich auch diese Zwischenfixpunkte als Deadline immer wieder habe, um dann etwas schneller fertig zu werden. Ich verbiete mir damit auch sozusagen den eigenen unterbewussten Perfektionismus. Also das hilft in der Regel sehr gut, gerade für so einen Alltag, den ich mir relativ frei einteilen kann, obwohl er sehr voll mit Aufgaben ist. Also perfekt für Eltern und Unternehmen.
Und jetzt komme ich noch mit der Praxis dazu. Das mache ich jetzt 2, 3 Tage. Klingt super. Am 4. Tag vergesse ich dann schon mal morgens, mir die wichtigsten Sachen wieder vor dem Kaffee aufzuschreiben. Und nach dem Kaffee denke ich, ach komm, egal, ich gehe jetzt einfach schon mal einkaufen. Und dann komme ich wieder in meinen Strudel. Wie kann ich mich so perfektionieren oder konditionieren, vielmehr ist ein besseres Wort, dass ich mich dann auch an so einen Plan halte, der mir ja eigentlich auch den Stress nehmen soll?
Also, was man bei so etwas machen muss, bevor es eine Gewohnheit wird, sich zum Beispiel morgens den Tag zu planen, muss ich das halt wirklich bewusst machen und auch durchziehen. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird keine Gewohnheit draus. Jetzt kann man hier, wir sprechen hier von sogenannten Microhabits und ich empfehle hier wiederum sogenanntes Habit Stacking. Das heißt, wenn ich morgens schon die Gewohnheit habe, den Kaffee zu trinken, mir dafür die Zeit zu nehmen und danach geht's los. Dann packe ich davor noch eine Gewohnheit, die neue Gewohnheit und die lautet jetzt, den Tag zu planen. Und wenn ich das an eine andere Gewohnheit kopple, man kann es auch sagen, ich mache es nach dem Zähneputzen, ich mache es, bevor ich morgens die Schuhe anziehe, wie auch immer. Jeder hat irgendwo kleine Gewohnheiten, kleine Routinen und wenn ich da jetzt noch eine ganz kleine Routine dranhänge, die mir hilft, den Tag besser zu planen, meine Zeit besser einzusetzen, dann ist das ein sehr, sehr guter Schritt, als wenn ich ganz willkürlich mache, irgendwann abends plane ich den Tag, irgendwann morgens, bevor es losgeht, sondern ich ganz konkret, bevor ich mir den Kaffee in die Tasse gieße, plane ich den Tag so und schreibe meine wichtigste Aufgabe auf. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das skippe, viel, viel geringer und es ist viel, viel wahrscheinlicher, dass daraus auch nach 20, 30, 40 Tagen, ungefähr das Zeitfenster, in der Literatur wird häufig von 60 Tagen gesprochen, ich glaube, es geht eher, wird dann daraus eine Gewohnheit, die automatisch abläuft. Dann denkt man gar nicht mehr darüber nach, wenn man den Zettel und den Stift nimmt und es aufschreibt. Es ist einfach so, wie die Kaffeemaschine anzumachen.
Und gibt es einen Unterschied? Also für mich gefühlt gibt es den, aber bin ich mal gespannt, was du sagst. Welche Aufgaben es sind? Also auch da habe ich von vielen gehört, da sitze ich auch mit im Boot, die unliebsamste Aufgabe, die man zumindest als Freiberuflerin machen muss oder halt auch ja eben Menschen, die selbstständig sind, ist ja immer diese lästige Steuergeschichte. Und das schiebe ich jetzt auch selber immer sehr weit von mir, weil ich einfach keine Lust habe, mich mit diesem blöden Thema zu beschäftigen. Und habe jetzt auch von einigen gehört, dass es denen auch so geht. Und am Ende denkt man sich, okay, jetzt ist wirklich Deadline, jetzt muss ich das irgendwie, jetzt muss ich mich damit beschäftigen. Das ist ja für mich einfach schon mal ein Stresspegel, wenn ich morgens aufstehe und denke mir, jetzt gönne ich mir erstmal meine Tasse Kaffee, weil ich schön und positiv in den Tag starten will und schreibe mir vorher aber groß das Wort Steuern auf, dann ist meine Laune schon dahin.
Ja, gut. Man kann es so sehen, der psychologische Effekt ist ein anderer im Prinzip. Dadurch, dass du dieses Thema Steuern, es ist ja wichtig. So, und solange es da ist und nicht erledigt ist, blockiert es dich. Es nimmt dir Energie weg. So, natürlich braucht es auch dann eine gewisse Antriebskraft, um das zu erledigen, ohne Frage. Aber es sichtbar zu machen, es aufzuschreiben, schafft Platz in deinem Kopf. Es steht jetzt auf der Liste. Du musst jetzt nicht mehr die ganze Zeit daran denken. Unmittelbar danach ist es noch da. Ja, ja, aber 10, 15 Minuten später ist es weg. So, weil du hast es ja auf der Liste stehen, du musst nicht mehr daran denken. Es gibt ein Konzept.
Aber ich muss es ja machen.
Du musst es machen, ohne Frage. Ne? Aber solange du es geplant hast, hast du ja den Punkt, an dem du dich darum kümmerst, sozusagen schon festgelegt. Das werde ich heute machen. Am besten schreibst du noch eine Uhrzeit darauf auf, dann ist der Effekt noch besser. Es gibt ein Konzept von Brian Tracy, so heißt der amerikanische Autor. Es ist die Eat That Frog Methode.
Das hört man immer. Erzähl uns doch mal bitte, was ja, das ist.
Bei der Eat That Frog Methode geht es darum, dass du deinen Tag immer mit der unangenehmsten, größten, ekelhaftesten Aufgabe beginnst, die du hast. Das wären es bei dir die Steuern zum Beispiel. So. Und Tracy empfiehlt es so, dass du dir wirklich, bevor es losgeht bei dir, ne, Familie, Job, Unternehmen, whatever, du stehst eine Stunde eher auf als sonst und kümmerst dich um diese Aufgabe. So. Das Ganze basiert so ein bisschen auf der Dynamik, wenn du morgens direkt die schlimmste Aufgabe erledigst, dich dazu überwindest, wird der Tag hervorragend. Du hast das Schlimmste hinter dir, du hast etwas geschafft, egal was noch passiert, du hast ein Erfolgserlebnis und weil du es morgens als erstes gemacht hast, strahlt es über den ganzen Tag. So, die Methode ist wunderbar in der Theorie. Wenn ich morgens aufstehe und auch noch eher aufstehen muss als sonst, um Gottes Willen, ich persönlich bin nicht der Typ für diese Eat That Frog Methode, weil ich denke, ich könnte mich mal, das werde ich da garantiert nicht machen. Ich mache das
ja,
dann, wenn
also
ich in guter Form bin.
Ja, also noch mal eine Stunde früher aufstehen ist jetzt, da schreie ich auch nicht Hurra.
Hey, aber die Methode funktioniert, sie ist ultra erfolgreich, ultra beliebt und wenn du es schaffst, das ist halt der Clou an der Sache, wenn du das zur Gewohnheit machst, dass du jeden Tag mit deiner größten, schwierigsten Aufgabe beginnst und dich eine Stunde, eine halbe Stunde, 10 Minuten, wie viel auch immer, damit beschäftigst, auseinandersetzt, dich darum kümmerst. Wer will dich denn noch aufhalten? Also es gibt halt nichts mehr, was dir im Weg stehen kann, wenn du es wirklich schaffst, jeden Morgen mit dem größten Brocken zu starten. Du musst es nicht fertig machen, du musst nur damit beginnen und daran arbeiten, einen kleinen Fortschritt erzielen. Das heißt, du musst jetzt dich nicht hinsetzen und die Steuern vom letzten Jahr machen, sondern es reicht, dich hinzusetzen, die Unterlagen rauszusuchen. Am nächsten Tag fängst du vielleicht mit dem Januar an, am nächsten Tag den Februar und so weiter. So, wenn du das jeden Morgen machst, das konditionierst und das kultivierst und daraus auch eine kleine Challenge mit dir machst, dass du sagst, ey, ich fange jetzt an, egal wie blöd und stressig der Tag heute wird, das habe ich geschafft. Also besser kann man sich ja später nicht auf die Schulter klopfen.
Das ist ja auch gar nicht mehr so schlimm, weil man das immer so Stück für Stück macht und am Ende hat man es abgehakt. Ne?
Ja, völlig richtig. Also diese Eat That Frog Methode, es gibt ein gleichnamiges Buch dazu, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Die Methode ist an sich einfach, sie erfordert etwas Überwindungskraft gerade am Anfang, aber mit diesen kleinen Schritten, wie du es gerade schon beschrieben hast, ist es eigentlich sehr erfolgreich. Und noch ein ganz pragmatischer Tipp, wenn ich diese Eat That Frog Methode, ich bringe die auch den Menschen bei in meinen Workshops und Seminaren, weil die halt wirklich ein Game Changer sein kann, wenn man sich dahin bringt, das zu machen. ich frage dann immer, wenn es darum geht, diesen Frog, diese größte Aufgabe zu finden, frage ich die Leute, für welche Aufgabe oder für die Erledigung welcher Aufgabe auf ihrer Liste würden sie das meiste Geld bezahlen? Und das ist meistens so der Punkt, wo die Leute sagen, ja, das. Und dann frage ich, wie viel würden sie denn dafür bezahlen? Und jetzt gerade bei dir, Steuern. Es gibt sowas wie Steuerberater, die auch Buchführung machen. Und ich habe sehr früh angefangen in meinem Unternehmertum zu sagen, ich mache das nicht. Ich sammle die Unterlagen und ich schicke das dann zu der Person und ich zahle denen die paar hundert Euro im Monat. Das ist viel Geld, ich weiß.
Ja, ja, aber das mache ich. Das mache ich ja gemacht. Schon auch. Aber trotzdem muss ich ja erstmal für mich den Überblick schaffen, das dann irgendwie weiterzugeben. Also allein das zu sammeln, zu sortieren, in irgendeine Art und Weise in ein System zu bringen, um es dann dem Steuerberater zu geben. Aber gut, das ist jetzt ja nur mein Thema. Ja, die Zuhörer werden sagen, ja, ich habe ein ganz anderes. Ja, also mein blödstes Thema ist vielleicht einfach, ich weiß es nicht, ich muss irgendwie, ich hatte jetzt mit einer Frau gesprochen, die 7 Kinder hat. Also ich meine, die hat vielleicht irgendwie ganz andere Themen, irgendwie, die in einem Alltag sehr dominant wirken und auch vermutlich sind, um das alles unter einen Hut zu kriegen. Da wird auf dem Zettel was ganz anderes stehen. Aber jeder hat für sich so einen Zettel, im Kopf zumindest, und weiß, was da drauf kommt, was am meisten Zeit frisst. Jetzt muss ich dich aber doch nochmal fragen, du hast ja 4 eigene Unternehmen, habe ich gesagt. Mhm. Das klingt ja auch nicht so, dass da besonders viel Luft ist in deinem Tag oder Alltag.
Ja, ist korrekt. Ich bin sehr gut durchgetaktet. Ich bin mittlerweile auch nicht mehr Einzelkämpfer. Ich habe ein Team, ich habe Mitarbeiter, die mich da unterstützen, die mir da helfen, die ich auch bezahle. Die unterstützen mich nicht aus reiner Nächstenliebe, so ist es nicht. Ab dem zweiten Unternehmen ist es besser geworden, weil du dann halt irgendwelche Koppeleffekte nutzen kannst. Ne? Das heißt, so eine Buchführung, die geht jetzt mit 4 oder die dauert für 4 GmbHs nicht viermal so lange wie mit einer GmbH, sondern dann vielleicht 10% länger, weil du einfach die gleichen Ablagesysteme dir aufgebaut hast, die gleichen Prozesse, die gleiche Rechnungsstellung, die gleichen Ordner und so weiter, dann funktioniert das schon sehr gut.
Aber stehst du morgens auch auf und schreibst dir erstmal alles auf, was gemacht wird?
Ja, ich mache das meistens sogar abends, dass ich, bevor ich ins Bett gehe, mir aufschreibe, das und das und das steht morgens alles an, einfach damit ich damit nicht grübelnd mich hinlege, sondern alles schon mal rausgeworfen wurde. Das ist übrigens, also aus dem Kopf herausgeworfen wurde. Das ist übrigens eins der besten Prinzipien, die mir am besten hilft, den Kopf leer zu schreiben. Also wirklich alles rauszunehmen, auch wenn es jetzt nur ist, ich muss übermorgen zur Apotheke fahren und da was abholen. So. Oder nächste Woche hat mein Patenkind Geburtstag, ich muss Geld abheben, dass ich dem was schenken kann. So. Da schreibe ich alles auf. Ich behalte nichts im Kopf. So. Deswegen bin ich ziemlich aufgeschmissen, wenn ich meinen Kalender und auch meine Liste nicht habe. Also ich komme dann schon zurecht, aber ich würde wahrscheinlich alles vergessen, was ich mir irgendwie vorgenommen habe, weil ich es mir nicht merke. So, weil ich meine Kapazitäten für was anderes brauche. Ich merke mir doch keine Dinge.
Auch nicht nur als To-Do, sondern funktioniert es auch, wenn man irgendwie jetzt einen Tag hatte, der so total voll war, den man gedanklich noch sortieren muss. Das kennen wahrscheinlich auch viele, egal in welchem Bereich, dass man dann im Bett liegt und dann plötzlich man kommt so runter und dann geht der Kopf an. Ach, wie war denn das jetzt heute?
Ja,
und heißt das jetzt? Muss ich das jetzt morgen irgendwie noch, muss ich nochmal jemanden anrufen und nochmal nachfragen? Das macht ja wahrscheinlich sogar Sinn, auch sowas irgendwie aus dem Kopf zu kriegen vorher.
Ja, völlig richtig. Ich erinnere mich an die Beschreibung von einem anderen Autor, David Allen heißt er, hat die Getting Things Done Methode erfunden, auch ein hervorragendes Buch, was ich hiermit empfehle. Der empfiehlt, überall, wo man sich aufhält, was zu schreiben liegen zu haben. Auf dem Nachttisch, auf dem Sofatisch und so weiter. Und jedes Mal, wenn dir etwas einfällt, ach, das muss ich noch machen, dann schreibst du es auf. Einfach blöd auf eine Liste. Du musst es nicht einplanen, sondern du schreibst es einfach auf, dass du es nicht vergisst. Wenn du dann deine Tagesplanung machst, dann berücksichtigst du es. So, ich habe jetzt zum Beispiel ganz persönlich mein Schlafzimmer sehr reduziert, sehr minimalistisch. Da liegt nichts rum. Aber ich stehe auch manchmal dann nochmal auf, wenn ich da liege. Meine Partnerin freut sich dann. Gehe ins Büro und schreibe nochmal gerade die 3 Punkte auf, die ich wieder im Kopf habe, weil ich denke, boah, das darf ich nicht vergessen. Und sobald ich mich dabei erwische, das zu denken, das darf ich nicht vergessen, gehe ich hin und schreibe es auf. Was soll das denn? So, dann ist es weg, dann kann ich abschalten. Und das ist ganz normal, dass einem noch, wenn man gerade entspannt, wenn man runterkommt, dann kommen ja meistens die Ideen, dann werden nochmal die Verbindungen neu gesetzt im Kopf. So. Und dann nochmal aufzustehen oder sich dann etwas zu schreiben zu nehmen oder einfach kurz ein Sprachmemo ins Smartphone zu sprechen, unfassbar gute Sache, um halt den Kopf freizukriegen, um Klarheit zu bekommen, um nichts zu vergessen. Später müssen die Punkte noch geplant werden, das kriegt man aber hin. So, und dieses Aufschreiben, dieses Planen hat mir sehr geholfen. Also ich habe das schon von Anfang an gemacht, weil ich halt in diesem Zeitmanagement dann drin war, das Konzept für mich erkannt habe und immer dann viel nebenbei auch hatte. Gerade diese simplen Konzepte mit schreib alles auf, sag eine Tagesaufgabe, plan die schriftlich, formulier dafür ein Ziel, schreib dran, wie lange das dauern soll, wo man denkt, ja, ist ja klar. Ne? So. Aber die Leute machen es nicht. Die Leute schreiben es nicht auf. Die denken sich, ja, kann ich ja im Kopf behalten. So, ja, kann man. Ist aber nicht klug.
Also bei mir ist es so, selbst wenn ich es aufschreibe, in meinem Kalender steht mittlerweile auch relativ viel drin, was ich vorher dachte, immer im Kopf behalten zu können. Aber ich denke dann auch, nee, ich schreibe es lieber einmal auf. Und dann ist es aber für mich, ist mein Kalender auch viel zu voll. Ich habe schon angefangen, irgendwie so dicke Ausrufezeichen jetzt, da diese zwei roten Ausrufezeichen davor zu setzen, wenn es besonders wichtig ist. Aber wenn da noch was Wichtigeres dazu kommt, dann weiß ich gar nicht mehr, wie ich das noch unterscheiden soll. Ja. Hast du da noch einen Tipp?
Ja, ja, sofort. Also arbeite mit verschiedenen Kalendern. Arbeite mit einem, in dem du sammelst und einen mit den Terminen, die du auf jeden Fall machen musst. Das gleiche mit To-Do-Listen. Nimm dir eine Liste, auf der du einfach nur die Sachen drauf schreibst, die dir einfallen.
Mach Notizen zum Beispiel.
Genau. Und mach dann eine Liste, wo nicht mehr als 5, 6 Punkte draufstehen, die du an dem Tag erledigen willst. Wenn die Punkte weg sind, kannst du neue von der anderen Liste nehmen. Aber halt deine Listen, halt deine Kalender mit den wichtigen Dingen, halt die kurz. Benutz Sammelunterlagen, Sammellisten, Sammelkalender für alles, was dir einfällt, aber das Konkrete, wo es drauf ankommt, halt das kurz und klar, damit du mit einem Blick darauf sofort weißt, das muss ich machen. So, das ist auch etwas, was ich
müsste man dann mit mehreren Apps sozusagen arbeiten. Also, dass man sagt, der reine Kalender, der im Handy eh drin ist, da kommt das Allerwichtigste rein, was man für den Tag braucht, also an Infos. Und dann gibt es noch eine andere App, sagst du jetzt so, dass man sagt, okay, alles, was gemacht werden muss, aber was jetzt nicht so wahnsinnig wichtig ist, das soll dann darauf.
Du kannst das auch in einem Kalender machen, da markierst du das farbig und kümmerst dich halt nur um das Rote und das Blaue ist zur Information jetzt beispielsweise. Ne? Mhm. Also das kannst du halt auch in jedem Handy machen, wenn du nicht mehrere Kalender haben möchtest. Du musst jetzt nicht mit 5 Apps arbeiten. Meistens reicht eine oder dann noch eine zweite mit Notizen, wenn du das haben möchtest. Und was sich halt auch anbietet, ist dann hier das Medium zu wechseln. Dass du sozusagen sagst, okay, in meinem Handy sammle ich alles und die wichtigsten Punkte für den Tag, die schreibe ich mir auf den Zettel. So, dann habe ich sie noch einmal aufgeschrieben, dann weiß ich es auch, da steht die Uhrzeit, die haben Bedeutung, die habe ich extra nochmal aufgeschrieben. Und das mache ich morgens, bevor ich den Kaffee trinke, um dann nochmal den Bogen zu schließen. So, das
und
kannst du zum Beispiel.
Ergänzt du deine Liste dann auch für den Tag dann immer mal?
Ja,
oder?
Ständig. Also ich fange halt morgens meistens so um 7 Uhr irgendwie an, 7, 7:30 so. Und um 9, wenn dann meine Leute eingetrudelt sind und ihre ersten Sachen gemacht haben, dann ist mein Tagesplan schon wieder durcheinander, weil die alle was wollen. So, was ja auch gut ist. Darum, dann werfe ich nochmal rum. Ich schaue halt, dass ich mir, ja meistens sind es drei wichtige Tagesaufgaben gebe. Eine wirklich richtig große, so ein bisschen Eat the Frog mäßig, die mache ich aber nicht als erstes, sondern die mache ich auf jeden Fall. Aber die mache ich dann, wenn es reinpasst. Und meistens auch noch so eine, die Unternehmen dann halt weiterbringt. Dass ich dann nicht nur in den Unternehmen arbeite, sondern am Unternehmen, diese alte Weisheit, dass ich dann noch so ein bisschen an der Struktur arbeiten kann, damit es da weitergeht, damit es in Zukunft besser wird, wo ich aber da nicht direkt ein Ergebnis habe, sondern so ein bisschen nachhaltiger ist. Aber ich passe andauernd meine Listen an, weil sich einfach über einen Tag, je nachdem wie er verläuft, die Prioritäten ändern. Und wenn man dann an der Liste hängt, die man zuvor geschrieben hat, dann ist man halt, das ist schlecht, das bringt nichts. So, man muss halt darauf reagieren. Das heißt, dieses alte, statische Zeitmanagement mit schreib eine Liste und die gilt jetzt für die ganze Woche, das funktioniert halt nicht. Ne? Weil meistens ist dann schon um 10 Uhr wieder alles auf den Kopf gestellt. Darum braucht man da gute Methoden, um dann zu aktualisieren. Es gibt so eine Regel, dass man nach jeder Stunde einmal auf die Liste gucken soll, schauen soll, ob die noch aktuell ist, ob was dazugekommen ist, ob was weggefallen ist. Das kann ja auch passieren, dass Dinge obsolet werden, dass sich das von selbst erledigt hat, weil man sich nicht drum gekümmert hat. Das ist selten der Fall, aber manchmal passiert das ja. Was aber ganz häufig ist, dass wichtige oder auch dringende Sachen dazugekommen sind, jetzt gerade Dinge, die von einem selbst abhängen, sodass andere da nicht weiterkommen und dann ja, muss man sich halt darum kümmern, damit man nicht den ganzen Betrieb aufhält. So ist es zumindest bei mir. Darum das Anpassen ist sehr wichtig.
Absolut. Also da war jetzt wirklich schon auch so ganz, ganz viel dabei, was man, glaube ich, nochmal mitschreiben muss. ich werde mich bemühen, das mal zusammenzufassen und vielleicht auch mal in die Shownotes oder auf meinem Insta-Kanal unter unsere Folge drauf zu posten, damit man das nochmal ja so schwarz auf weiß nachlesen kann. Und du hast ja schon gesagt, also dein 24-7 Zeitmanagement-Buch hat eben 24 konkrete Methoden und 7 Prinzipien. Da gibt es noch ein paar mehr, die wir zu besprechen haben. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das in einer zweiten Folge machen, weil ich glaube, da ist jetzt viel drin, was man erstmal ein bisschen für sich vielleicht sortieren müsste oder mal überlegt, ob das ins eigene Leben passt und welche Tipps davon umsetzbar sind. Das möchte ich an dieser Stelle den Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal ermöglichen. Und in einer zweiten Folge machen wir dann weiter. Und vielleicht gibt es da für alle, die den Podcast hören, auch noch eine kleine nette Überraschung. Mehr dann im zweiten Teil. Tim, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in das Zeitmanagement-Thema. Ich werde auf jeden Fall ganz viel davon mitnehmen und mir das mal händisch aufschreiben, was in mein Leben passt. Ich hoffe, das machen andere da draußen für sich jetzt auch einfach mal und freue mich, dass du bei mir warst und freue mich auf unsere zweite Folge.
Sehr gerne, ich freue mich auch und viel Erfolg für alle, die an ihrem Zeitmanagement arbeiten wollen. Es wird sich lohnen.
Ich glaube auch. Dankeschön.